Alkoholfreies Bier, das schmeckt. Mocktails, die was hermachen. Und ein Dry January, über den keiner mehr lacht. Innerhalb der letzten Jahre ist eine ganze Industrie darum entstanden, rund um das Nichttrinken. Das ist die Antwort auf etwas, was die Wissenschaft längst weiß. Alkohol ist ab dem ersten Tropfen schlecht für die Gesundheit. Heute räumen Max und ich im Beyond Lifespan Podcast mit den häufigsten Alkoholmythen auf. Max, wann hast du denn das letzte Mal Alkohol getrunken? Und wieso?
Oh, na gut. Das passt jetzt gar nicht in die Linie der Episode. Nee, aber ich habe tatsächlich letzten Freitag Alkohol getrunken. Ich war auf einer Hochzeit von einer sehr alten Freundin von mir. Dementsprechend war das natürlich eine sehr passende Ausnahme und hat auch großen Spaß gemacht. Aber was mich auf jeden Fall total verwundert hat eigentlich, also hättest du mich jetzt vor 10 Jahren gefragt, wie viel werde ich trinken bei der Hochzeit von dieser Freundin, dann hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. 7, 8 Bier werde ich mir schon reinzimmern, so über den Tag. Weil ich meine, geht um 2 Uhr los nachmittags, oder? Und dann bist du ja bis 2 Uhr nachts oder so eigentlich am Machen. Also das heißt, es ist ja dann auch auf die Zeit verteilt wiederum gar nicht so verrückt. Und was habe ich jetzt getrunken am Ende? Über den ganzen Tag irgendwie 3 Bier. Und bin nie so richtig betrunken gewesen. Und es war aber auch wirklich super angenehm so. Und da merkt man schon, wie sich die Zeiten geändert haben.
Ja, also bei uns auf jeden Fall, ne? Wenn man das jetzt mit vor 10 Jahren vergleicht, wo man noch am Anfang vom Medizinstudium war. Ich sage ja so häufig, es gibt wenige Studiengänge, die mehr trinken als Mediziner in den ersten Semestern.
Das glauben wir zumindest, ja.
Das glauben wir zumindest. haben jetzt natürlich nicht den perfekten Vergleich.
Sind wir da auch stolz drauf, ist die Frage.
Ja, also würde man natürlich sagen, nicht, ne? Aber im Grunde, man hat halt so viele auch Veranstaltungen und vor allem in den ersten Semestern dann auch noch den Sezierkurs, wo man ja auch viele Prüfungen hat und jede Prüfung wird natürlich gefeiert, da gibt es noch das Leichwindfest und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr institutionalisiert, würde man sagen, dass man auch einfach regelmäßig Alkohol trinkt und ich glaube mit jetzt Anfang 20 macht man sich da weniger Gedanken darüber. Jetzt mit Ende 20 sieht es schon anders aus, man hat ja auch noch ein bisschen was dazugelernt über das ganze Thema und auch ein bisschen was getrackt und sieht, was es mit einem macht. Deswegen, ja, haben wir uns gedacht, wir sprechen einfach mal über das Thema Alkohol so ein bisschen, weil es ist immer ein Dauerbrenner und wir sagen, oder ich sage ja in jeder Folge so häufig, Alkohol ist immer schlecht, jeder Tropfen von Alkohol ist schlecht. Das versuchen wir heute etwas zu untermauern und uns das ganze Thema mal so ein bisschen tiefer anzuschauen, weil ich finde ganz spannend, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, das ist, ja, glaube ich, auch mittlerweile gar nicht mehr so unbekannt, dass die junge Generation ja deutlich weniger trinkt als die ältere Generation. Ne? Also immer weniger Junge trinken Alkohol. Das liegt, schwer zu sagen, woran es liegt eigentlich. Ne? Also klar weiß man, dass Alkohol schlecht ist, aber das hat auch ein bisschen mit dem Aufkommen von viel, viel mehr Alternativen zu tun. Ich meine, was gab es vor 10 Jahren groß an Alternativen? Ne? Also klar gab es ein alkoholfreies Bier, aber heutzutage gibt es ja verschiedenste Mocktails und in jede Bar, wo du gehst oder in jedes Lokal, wo du gehst, hast du wirklich 3, 4, 5 verschiedene Alternativen pro Getränkegruppe. Ne? Also es gibt mehrere alkoholfreie Bier, es gibt alkoholfreien Wein, es gibt mehrere alkoholfreie, auch wirklich, ich sage jetzt mal, Mocktails und insofern ist es natürlich auch an Alternativen gewachsen. Das heißt, es ist einfacher und die junge Generation macht natürlich auch gerne Sport oder mehr Sport, als es noch vor ein paar Jahren war oder bewegt sich lieber. Und deswegen, ja, es ist halt nicht mehr so der klassische Standardplan, dass man sich jetzt am Samstagabend mal richtig einen reinhämmert und den ganzen Sonntag dann nichts davon hat.
Ja.
Und den einfach nur zum Auskatern nutzt. Und trotzdem finde ich, ist es krass, wenn man sich anschaut, wie viel immer noch Alkohol getrunken wird. Ich habe es mal rausgesucht und zwar, also Deutschland ist ja klassisch so ein Hochkonsumland, wie ja auch Österreich. Österreich ist sogar noch ein bisschen krasser als Deutschland. Und es wird pro Kopf ab 15 Jahren, wenn man sich das mal im Durchschnitt anschaut, 10,6 Liter reiner Alkohol getrunken. Das heißt nicht 10,6 Liter Bier, genau, pro Jahr. Und wenn man sich das mal umrechnet in tatsächlich Bier, Wein oder Schnaps, dann, das ist krasse Zahlen. Also das sind 212 Liter Bier oder 88 Liter Wein oder 26,5 Liter Schnaps, muss man sich mal vorstellen, in einem Jahr. Das ist krass.
Aber das ist ein Durchschnitt.
Das ist der Durchschnitt. Das heißt, dadurch, dass viele Leute ja gar keinen Alkohol trinken und die in diese Statistik mit reinfließen, muss das ja von anderen Leuten wiederum überproportional viel getrunken werden, damit sich diese Statistik am Ende ergibt. Ne? Also ja, unfassbar. Und wenn man es auf eine Woche nochmal runterbricht, sind es über 4 Liter Bier pro Woche im Schnitt. Das heißt, wenn wir keinen Alkohol trinken, muss jemand anderes unsere Liter ja auch auffangen. Insofern immer noch haarsträubende Mengen, würde man sagen. Ne?
Ja.
Und das ist das Schöne ist ja, was man sieht, das wird wahrscheinlich in Zukunft dann nicht mehr so sein, weil die nachkommende Generation, also die heutige Jugend, ist nicht mehr zwangsläufig unsere Generation, sondern auch schon die jüngere Generation, die trinkt schon deutlich weniger. Ne? Wenn man sich die 12- bis 17-Jährigen anschaut, vor 20, 25 Jahren waren es noch fast 80%, jetzt sind es noch gerade ein bisschen mehr als 50%. Also fast eine Reduktion von 25-30%. Das ist schon eine Menge und eigentlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Auch der regelmäßige Konsum geht zurück. Das Einzige, was relativ stabil bleibt, ist das klassische Binge-Drinking. Das heißt, es wird im Schnitt zwar weniger getrunken, es wird weniger häufig getrunken, weniger regelmäßig getrunken, aber wenn getrunken wird, dann es wird immer noch gleich gehämmert wie vor 20, 25 Jahren. Ne?
Auf den Partys halt zumindest.
Also klassisches Rauschtrinken, das ist bei Männern häufiger als bei Frauen, klar, aber der Exzess ist gleich geblieben, auch wenn die Frequenz und die Menge und die Häufigkeit insgesamt auch einfach abnimmt. Ist nochmal ganz spannend und trotzdem ist es so, dass die ganze mittelalte bis alte Generation das halt puffert. Ne? Also die 10,6 Liter reiner Alkohol im Durchschnitt pro Jahr, die muss ja irgendwo herkommen. Und wenn die Jugend so viel weniger trinkt, trinkt die alte Generation halt umso viel mehr, wenn sich diese Statistik ja stabil hält. Also da liegt schon immer noch ein großes, sage ich jetzt mal, Problem im ganzen Sozialen auch, in der Art und Weise, wie Alkohol immer noch gesehen wird. Ich meine, wenn du denkst, glaubst du, dass, wenn Alkohol jetzt neu aufkommen würde, glaubst du, dass es noch zugelassen werden würde? In der Form, wie wir es heute haben?
Auf keinen Fall. Also ich glaube wirklich auf keinen Fall, weil Alkohol so unfassbar schlecht ist für den Körper. Und dementsprechend ja auch ein krasser, also ich meine, Rauchen wird Stück für Stück immer teurer, wird Stück für Stück immer mehr verboten. Und aus meiner Sicht, also wir werden da sicherlich jetzt nachher auch noch ein paar Mal drauf kommen, aber aus meiner Sicht die Studienlage bei Alkohol mindestens so schlecht. Oder so negativ, sagen wir es mal so. Ne? Also Alkohol ist auch wirklich auf jeder Hinsicht, für jede Zelle deines Körpers schlecht. Und das Verrückte an Alkohol ist ja auch, Alkohol hat ja eigentlich tolle Eigenschaften. Du kannst damit desinfizieren, es ist ja wasser- und fettlöslich. Aber das Verrückte an wasser- und fettlöslich sein ist ja, dass es Alkohol kann quasi ohne Barriere in jede Zelle deines Körpers eindringen und einfach hingehen. So, also jederzeit. Das heißt, du trinkst ein Bier und es kann sich im gesamten Körper verteilen. Ne? Und das ist ja schon was anderes als bei Nikotin beziehungsweise dann den Schadstoffen, die du übers Rauchen aufnimmst. Die sind deutlich lokaler. Ne? Und Alkohol wird sofort im gesamten Körper. Und das ist schon, also ich glaube nicht, dass das nochmal zugelassen werden würde. Ich glaube sogar, wenn man jetzt mal ganz nüchtern hingehen würde, dann wären wahrscheinlich so manche Dinge wie, keine Ahnung, Psilocybin, also Magic Mushrooms und so. Ich glaube, die wären legal. Alkohol wäre illegal. Und bei Alkohol kommt ja dann noch hinzu, dass er so viele gesellschaftliche Probleme ja auch noch verstärkt, ne? Oder auch mit sich bringt. Also er hat ja, also ich trinke selber gerne manchmal Alkohol. Ich will jetzt nicht hier irgendwie der große Bescher sein. Aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, gibt es an Alkohol wirklich fast nichts Gutes. Und das ist das wirklich Verrückte. Das einzig Gute an Alkohol ist, und das muss man dann wiederum, man darf es eben nicht so nüchtern betrachten, man muss dann eben sehen, okay, es ist halt ein gesellschaftliches Thema. Das heißt, ja, wir gehen in eine Bar, wir trinken alle zusammen Bier und dabei reden wir. Das heißt, wenn du keinen Alkohol trinkst, und das ist, würde ich schon sagen, es ist auch so, unternimmst du einfach häufig weniger, weil du gar nicht in die Situation kommen willst, Alkohol zu trinken. Ne? Und das heißt, die soziale Interaktion leidet de facto ein bisschen drunter. Und deswegen gibt es ja auch so ein paar so bekannte Psychologen, die dann sagen, ja, eigentlich ist das Schlimmste, was der jungen Generation an Männern gerade zum Beispiel passieren kann, ist eigentlich weniger Alkohol zu trinken, weil die dadurch viel weniger rausgehen, viel weniger mit Freunden unternehmen und so weiter und so fort. Also Das ist aber dann wiederum eigentlich ein gesellschaftliches Problem. Ne? Aber theoretisch, ja, theoretisch ist es auf jeden Fall super schlecht. Und genau, wenn es neu bewertet werden würde, ich glaube auf keinen Fall.
Ja. Ja, das Problem ist da sicher, dass es auch schon eine so lange Zeit Teil von der Gesellschaft ist. Ne? Alkohol gibt es ja nicht erst seit 100 Jahren, sondern gibt es ja schon seit ein paar tausend Jahren. Und es ist so ein richtiges Ritual rundherum entstanden in der Art und Weise, dass man auf Sachen anstößt, dass man auf das eigene Wohl anstößt. Das ist ja so paradox, wie es eigentlich nur gehen kann. Ne? Also du stößt mit Alkohol auf dein eigenes Wohl an. Das schließt sich ja eigentlich schon total aus. Und das ist halt, hat so eine starke Rolle als sozialer Klebstoff, dass ja, es bringt ja schon auch Menschen zusammen dann wiederum. Genau. Ne? Und es ist halt leicht zu sagen, ja, Alkohol müsste man verbieten und sollte man verbieten. Ich weiß nicht, wie siehst du das Thema? Glaubst du, es wäre sinnvoll, Alkohol zu verbieten? Glaubst du, wir würden uns da damit was Gutes tun?
Ja, also ich bin eigentlich ja grundsätzlich kein Fan von Verboten. Ich finde das eigentlich gar nicht so positiv, weil ab dem Moment, wo man Dinge verbietet, entwickelt sich halt irgendwie ein Schwarzmarkt. Aber das ist jetzt eher ein politisch, glaube ich, gesellschaftliches Thema. Grundsätzlich, wenn ich es mir dann aus gesundheitlicher Perspektive wiederum ansehe, würde ich sagen, wahrscheinlich wäre es extrem sinnvoll, Alkohol zumindest wirklich geisteskrank unattraktiv zu machen. Ne? Also so ein bisschen wie es in den skandinavischen Ländern ist, dass es einfach unfassbar teuer ist, Alkohol zu kaufen, so ähnlich wie man es gerade mit Zigaretten macht. Wenn sie dafür dann vielleicht irgendeine andere Steuer senken, wäre das ja vielleicht eine ganz positive Entwicklung. Und alle hätten was davon. Und vor allem senkt das ja auch unfassbar die Kosten des gesamten Gesundheitssystems. Ne? Also ich will gar nicht wissen, wenn man jetzt mal wirklich, ich sag mal, die ganzen Dribble-Down-Effekte von Alkohol nimmt und sich überlegt, was kostet das eigentlich jährlich den Steuerzahler, einfach nur, dass Alkohol getrunken wird. Ich meine, klar, bringt es auch Steuern ein, keine Frage. Ne? Aber steht das wirklich im Verhältnis zueinander? Ich glaube mal nicht. Ne? Und dementsprechend, ja, wahrscheinlich wäre es ein Net-Benefit, wenn man es verbieten würde. Wahrscheinlich schon.
Mhm. Ja, ich sehe das total ähnlich. Ich glaube, wir sind ja auch eine liberale Gesellschaft. Mhm. Und das sollte man jetzt nicht unbedingt alles immer verbieten müssen und Leute zu irgendwas zwingen müssen, weil man, glaube ich, diese Aufklärung, wie schlecht Alkohol ist, noch ein bisschen besser hinbekommen würde. Und man hat ja auch gelernt, man hat ja in den USA, glaube ich, in den 20er, 30er Jahren, hatte man mal Alkohol verboten und das hat ja überhaupt nichts gebracht, weil dann, wie du sagst, dann ist ein Schwarzmarkt drum entstanden, dann haben es Leute halt einfach hinter verschlossene Türen gemacht. Das heißt, es hat das Problem nicht zwangsläufig gelöst. Was aber natürlich schon hilft, ist es teurer zu machen, Steuern darauf zu erhöhen, Werbeverbote zu machen und so weiter und so fort. Ne? Einfach schon zu sagen, man darf für Alkohol nicht mehr so werben, wie man es für eine Zahnbürste tut, würde ja schon helfen, ne? Weil es hat weniger Exposure, man würde weniger davon sehen, es wäre weniger omnipräsent und das würde dann sicher nicht sofort, aber über Jahre und Jahrzehnte hinweg ja schon dazu führen, dass man
was ja aber zugegebenermaßen spannend verkauft. Ist, dass der jetzt schon runtergeht, ne? Der Konsum. Ne? Das ist ja schon eigentlich, also vielleicht nicht in der älteren Generation, ne? Aber in der jüngeren ja schon. Also
man hätte ja theoretisch dann schon diesen Auswascheffekt. Ne? Dass genau. Man sagt, wenn man jetzt mal 15, 20, 30 Jahre in die Zukunft schaut und die junge Generation so weitermacht wie bisher, dann reduziert sich der Alkoholkonsum wahrscheinlich um 30%, 40%, 50%. Ne?
Ja, und ich glaube, dass da ganz viel, also ich meine, sicherlich ist es auch ein bisschen diese soziale Isolation, die unsere Generation schon auch mehr hat, als jetzt ältere Generationen. Aber ich glaube auch, dass es einfach der Fakt ist, dass man mittlerweile halt wirklich so genau weiß, dass es schlecht ist. Und ich glaube, dass das schon immer für viele ein Argument sein kann, einfach dieses Wissen zu haben. Und ich meine, das machen wir jetzt heute natürlich auch nochmal mit der Folge noch ein bisschen intensiver. Einen guten Grund haben, auch mal Nein zu sagen und zu sagen, okay, warum mache ich das jetzt eigentlich? Also wenn ich jetzt mal nüchtern drüber nachdenke, wenn ich jetzt dieses Bier heute trinke, ist ein netter Abend, ich trinke ein Bier, das heißt, ich werde nicht mal wirklich einen Rausch haben. Das heißt also, ich habe jetzt eigentlich keinen wirklichen Unterschied, dadurch, dass ich dieses Bier trinke. Aber der wirkliche Unterschied ist, dass ich am nächsten Morgen super unerholt aufwache. Und das weiß ich halt jetzt schon. Und diese Erkenntnis habe ich, weil ich habe schon einen Tracker, was super viele in unserer Generation haben. Und die sagen halt dann alle, ja, eigentlich es lohnt sich nicht mehr. Es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich nur, wenn du richtig trinkst, weil eigentlich schläfst du ohnehin schlecht. Ne? Und ich glaube, das ist schon was bei unserer Generation schon so ein bisschen Einkehr gefunden hat, dass man einfach diese Awareness noch viel mehr geschaffen hat durch die ganzen Wearables, dass du es mal gesehen hast, dass du schlecht schläfst dadurch. Und wenn du jetzt wiederum wenn man jetzt die Generation unserer Eltern anschaut, ist kein Generationenbashing jetzt hier, aber die haben das wirklich gar nicht so auf dem Schirm. Also das ist manchmal so, das sind Leute, die trinken jeden Tag 1-2 Gläser Wein und das ist das Normalste auf der Welt und das ist für sie aber kein Alkoholismus. Und das finde ich so verrückt, so wenn ich jeden Tag ein Glas Wein trinken würde, es wird mir so dreckig gehen. Es wird wirklich fürchterlich gehen. Und das ist eigentlich streng genommen schon ein leichter Alkoholismus. Ne? Und das muss man leider auch mal so benennen. Und das ist unfassbar, wie viele Menschen eigentlich in diesem leichten Alkoholismus drin hängen. Und das ist, würde ich behaupten, mal so in der Generation ab 50 bis 70 echt häufig.
Ich meine, was man sagen muss, die Verträglichkeit verändert sich ja schon auch. Ne? Wenn du jetzt anfangen würdest, dann jeden Tag dein Gläschen Wein zu trinken, würdest du dich nicht mehr so schlecht fühlen morgen, wie wenn du das jetzt 2-3 Monate machst oder ein Jahr machst. Das heißt, das verzerrt dann gewissermaßen wieder das Bild, ne? Dass Leute, die das regelmäßig machen, gar nicht mehr so stark diese subjektiv spürbaren Effekte haben, dass ihnen am nächsten Tag schlecht geht, dass sie so Hangover sind. Und trotzdem haben sie natürlich die ganzen Zellschäden schon. Ne? Also
und schlechterer Körper, Schlafen.
Der Körper, der Körper kann ja nicht besser mit Acetaldehyd umgehen, nur weil du jetzt häufiger trinkst. Das ist trotzdem genauso schädlich und das ist ja eine klassische, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger lineare Kurve. Und ab dem ersten Tropfen geht es halt los und es geht dann über das erste, über das zweite, das dritte, das vierte Gläschen und der Schaden, der steigt halt dann an. Ne? Also es ist nicht so, als gäbe es irgendwie eine sichere Menge von Alkohol und bis dahin ist alles fein, die existiert schlichtweg nicht. Aber ja, es ist generell auch einfach schwierig, weil, um da vielleicht nochmal so ein bisschen drauf zurückzukommen, ist ja nicht nur, dass Alkohol besteuert wird und der Staat dadurch Einnahmen hat, es hat ja auch eine ganze Wertschöpfungskette. Ne? Es gibt ja Winzer, es gibt ja Brauereien, da werden ja auch...
Kultur, ne?
Das ist Kultur, das ist Kultur und es werden damit ja auch Arbeitsplätze geschaffen. Es ist ja auch wahrscheinlich ein relativ kleiner, verhältnismäßig, aber es ist halt schon auch ein Wirtschaftszweig. Und immer wenn sowas natürlich auf dem Spiel steht, ist es immer schwierig zu sagen, okay, man versucht das jetzt so stark wie möglich einzuschränken. Ich habe jetzt auch kürzlich in den Nachrichten gelesen, dass sich Rotwein aktuell ja teilweise so schlecht verkauft, dass sich die Winzer überlegen, jetzt Industriealkohol daraus zu machen, um es trotzdem noch irgendwie verkauft zu bekommen.
Wow, ne? Okay, krass.
Also es ist schon... Man sieht diese Effekte, so wie sich deutsche Autos nicht mehr so gut verkaufen, ist es auch so, dass einfach in Europa weniger getrunken wird und die ganzen Hersteller dann auf der Ware natürlich auch sitzen bleiben. Ne? Und das ist ja nicht nur ein europäisches Phänomen, sondern das ist auch in den USA so, das ist auch in asiatischen Ländern so. Es wird halt einfach global weniger Alkohol getrunken und das ist schön, das ist auf jeden Fall zu begrüßen. Es wäre schön, wenn es noch weniger wäre. Ne? Das sieht man dann wiederum auch an den Zahlen.
Wo es ja schon so ist, ich glaube, in diesen Schwellenländern, ich glaube, das haben wir jetzt nicht gefact-checkt, muss man vielleicht dazu sagen, aber ich glaube, in diesen Schwellenländern, da geht der Alkoholkonsum sogar eher hoch, weil das ja auch ein Zeichen für, ich sag mal, Reichtum in Anführungszeichen ist, für wirtschaftlichen. Deswegen, vielleicht muss man da nochmal vorsichtig sein, weil ich glaube, in verschiedenen asiatischen Ländern ist sogar hochgegangen, ehrlicherweise. So Korea und so, aber müssen wir nochmal gucken. Es ist auf jeden Fall, tendenziell geht da trotzdem der Trend der westlichen Hemisphäre, sage ich mal, geht auf jeden Fall nach unten. Ne?
Und ich meine, bei diesen Schwellenländern, da ist es ja schon so, dass es könnte ein ähnliches Phänomen sein, wie es auch rund um Fastfood, Diabetes und Co. ist.
Total.
Die holen natürlich alle auf und die sind gewissermaßen wir, wenn du mal ein paar Jahrzehnte zurückdrehst. Ne?
Genau.
Die haben halt jetzt dann diese Verfügbarkeit von unter Anführungszeichen schlechterer Nahrung durch diese ganzen Fastfood-Ketten und durch diese ganze Industrie, die da herum entstanden ist, die findet dort jetzt Einzug, wenn man mal nach Indien schaut und teilweise auch nach China, ne, was die für krasse Probleme in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, oder Brasilien ist, glaube ich, auch so ein Beispiel dafür, was die für Probleme bekommen mit Diabetes, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die holen halt alles auf, ne, was da früher noch nicht so war, weil sie sich noch ganz anders ernährt, ganz anders gelebt, ganz anders gearbeitet haben. Der Reichtum, der diesen Ländern über die Zeit hinweg widerfährt, bringt gewissermaßen dann auch Probleme mit sich. Also alles, was wir halt heute haben, ist da halt auf dem besten Weg dann genauso zu werden. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist Stopp, jetzt können wir so nicht weitermachen, jetzt müssen wir wiederum was ändern. Und auch die werden irgendwann an den Punkt kommen, aber halt dann erst zeitverzögert wiederum. Ne? Also da ist Alkohol dann sicher auch ein gutes Beispiel dafür. Wenn man jetzt mal sich anschaut, was denn bei Alkohol eigentlich passiert im Körper, ist ja nicht Alkohol per se das Schädliche, sondern Alkohol wird im Körper erst zu was Schädlichem gemacht. über, also aus Alkohol entsteht dann Acetaldehyd und Acetaldehyd ist das, was den ganzen Schaden anrichtet. Das macht DNA kaputt, das ist verantwortlich dafür, dass uns übel ist am nächsten Tag, vor allem wenn man sehr viel Alkohol getrunken hat. Und diese Abbaurate von diesem Acetaldehyd, die lässt sich auch nicht wirklich beschleunigen dadurch, dass man jetzt richtig viel trinkt. Die ist immer relativ mehr oder weniger stabil. Genetisch. Ja. Ja. Das ist genetisch vorgegeben. Die ist bei Frauen schwächer als bei Männern. Deswegen vertragen Männer on average auch Alkohol besser als Frauen. Und natürlich bei jungen Personen, also bei sehr jungen Personen, wenn man jetzt an 10- bis 15-Jährige denkt, ist es auch noch schlechter ausgeprägt wie jetzt bei 30-, 40-Jährigen. Ne? Mhm. Das heißt, es ist einfach etwas schlechter verträglich bei Jungen und bei Frauen als bei erwachsenen Männern. Und ja, dieses Acetaldehyd, das macht halt dann einfach alles kaputt. Das ist im Grunde der Grund dafür, wieso Alkohol krebserregend ist und zwar nicht nur das Risiko für Krebs erhöht, sondern Alkohol ist wirklich ein Karzinogen, also es ist ursächlich verknüpft mit 7 verschiedenen Krebsarten, vor allem Darmkrebs, sehr, sehr häufig, ne? Klasse Speiseröhrenkrebs auch und so weiter und so fort. Bauchspeicheldrüse, also das heißt nicht, dass jeder, der Alkohol trinkt, sowas bekommt. Das heißt auch nicht, dass jemand, der keinen Alkohol trinkt, sowas nicht bekommen kann. Das ist, finde ich, so eine häufige Falschwahrnehmung, auch wenn es ums Rauchen geht. Weil da sagen die Leute, ja gut, aber gut, wenn ich nicht rauche, kann ich auch Lungenkrebs bekommen. Ja, eh, aber halt 95% der Lungenkrebse entstehen halt bei Leuten, die rauchen. Ne? Also die Risikoerhöhung, zu der man selber beiträgt, die ist da natürlich schon enorm. Und bei Alkohol ist es ähnlich. Und du hast schon die Genetik angesprochen. Es ist ja in asiatischen Ländern sehr weit verbreitet, dass Leute da Alkohol gar nicht gut vertragen. Ne? Das liegt schlichtweg an einer genetischen Besonderheit, weil dieser Abbau von Acetaldehyd, also aus Alkohol entsteht ja Acetaldehyd und dieses Acetaldehyd wird dann durch ein spezielles Enzym nochmal abgebaut und möglichst unschädlich gemacht. Und in asiatischen Räumen haben Menschen, die dort leben, die dort geboren wurden, einfach eine schwächere Ausprägung von diesem Enzym, was das schädliche Acetaldehyd abbaut. Das heißt, wenn die dann trotzdem Alkohol trinken, fühlen sie sich sehr viel schlechter als wir, wenn wir Alkohol trinken. Und sie haben auch noch ein deutlich erhöhtes Risiko für alle möglichen Krebsarten, weil ja das Acetaldehyd macht ja den Krebs. Und sie schaffen nicht, das so effizient abzubauen. Also vor allem für Speiseröhrenkrebs ist das Risiko da erhöht. Und das ist schon was echt Schierches, muss man sagen, weil das man natürlich nicht einfach so leicht operieren kann. Ne? Weil eine Speiseröhre hat man halt nur eine. Und das ist dann schon ja gar nicht so leicht. Und dann gibt es ja noch den Grund, wieso man sich ja trotzdem zuerst mal gut fühlt, wenn man Alkohol trinkt.
Ja. Ja, ich meine, was Alkohol, also ich glaube, was das Hauptargument ist, Alkohol zu trinken, ist ja eigentlich schon der Effekt, oder? Also ich glaube, braucht man nicht drum rumreden. Und das Schöne an Alkohol ist, dass es im Grunde den hemmenden, also wir haben im Grunde GABA. GABA ist ein hemmender Botenstoff im Körper und den verstärkt Alkohol, ne? Und auf der anderen Seite haben wir einen anregenden Botenstoff, der heißt Glutamat, ne? Und der wird wiederum gedämpft. Und was das eigentlich macht am Ende, ist, dass wir uns generell weniger ängstlich, deutlich entspannter oder zumindest wir fühlen uns so, ne? Also wir fühlen uns entspannter, weniger ängstlich. Das heißt, wir trauen uns mehr zu, sind positiver und so weiter und so fort. Und das ist natürlich erstmal ein super gutes Gefühl, ne? Und deswegen machen ja auch viele Leute, ich habe es zumindest schon öfter mitbekommen, dass Leute irgendwie vor einer Präsentation oder so mal schnell noch einen Stamperl getrunken haben, weil da bist du nicht irgendwie betrunken, ne? Das heißt, du kannst noch klar reden und alles, ne? Aber du hast halt trotzdem nochmal so einen etwas lockereren Vibe, ne? Und das macht Alkohol am Ende. Und darin ist Alkohol auch extrem gut. Und was ganz spannend ist, ich habe dann gestern nochmal so ein bisschen mich tiefer da reingelesen. Und das macht Alkohol auf jeden Fall. Wenn man es dann aber regelmäßig nutzt, führt es dazu, dass wenn man keinen Alkohol trinkt, und das regelmäßig ist schon so 2-3 Mal die Woche, führt es dazu, dass man, wenn man keinen Alkohol trinkt, gestresster ist. Also der Effekt sich sozusagen in die andere Richtung schon verstärkt. Das heißt, schon ab 2-3 Mal die Woche hast du das Problem, dass du eigentlich eine gewisse Abhängigkeit entwickelst von diesem Gefühl. Ne? Und das ist eigentlich heavy, wenn man drüber nachdenkt, weil es ist nicht so selten, dass Leute 2-3 Mal die Woche was trinken. Das heißt, es macht eigentlich deinen Alltag schon stressiger. Cortisol geht hoch, du hast weniger eben diesen hemmenden Botenstoff und fühlst dich weniger entspannt, ne? Also wirklich interesting gewesen, hatte ich so auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Passt aber ganz gut zum Thema, wo wir dann gleich nochmal reingehen werden. Und was dann Alkohol aber dadurch wiederum auch macht, ist, dass du eine Art, oder was es zusätzlich macht, ist eine Art sedierende Wirkung. Ne? Das heißt, man kennt es ja, wenn man Alkohol getrunken hat, dann legst du dich hin und dann schläfst du eigentlich ultra schnell ein, eigentlich mega gut. Ne? Das heißt, viele Leute trinken dann auch häufig am Abend einfach Alkohol nach der Arbeit, um ein bisschen runterzukommen, also die entspannende Wirkung. Und dann schläfst du auch viel schneller ein.
Außer du hast wirklich so viel getrunken, dass sich alles dreht.
Ja, gut.
Dann ist das Einschlafen manchmal schwierig, aber ja.
Ja, das ist natürlich, das haben wir, glaube ich, alle auch schon mal erlebt.
Nicht das klassische Alltagstrinken.
Aber da ist einem dann auch schon fast ein bisschen schlecht, ne? Und kennt, glaube ich, jeder. Naja, auf jeden Fall, du schläfst schneller ein. Ich glaube, das kennt man. Jetzt ist das Problem aber, dass das eigentlich nicht daran liegt, dass man wirklich schneller einschläft, sondern dass man eigentlich schneller Bewusstsein verliert. Ne? Das ist wirklich eine sedierende Wirkung, also mehr eine, ich sag mal, medikamentös induzierte Wirkung. Und das führt dann wiederum auch dazu, dass die gesamte Schlafarchitektur eigentlich von Alkohol beeinträchtigt wird. Ne? Das heißt, wir haben eben nicht diese klassische Schlafarchitektur mit Tiefschlaf, dann REM-Phasen und zwischendurch manchmal so leichte Phasen, beziehungsweise die haben wir schon noch. Aber sie wird deutlich, deutlich umgebaut. Das heißt, wir haben viel weniger Tiefschlaf und vor allem viel weniger REM-Schlaf. Ne? Und das passt dann auch sehr gut zu dem Thema, dass wir uns irgendwie danach dann gestresster fühlen, weil REM-Schlaf eigentlich wegfällt. Und REM-Schlaf ist extrem wichtig, um uns, ich sag mal, psychisch zu ordnen, ne? Und ein bisschen runterzukommen und vielleicht auch Dinge im Leben einzuordnen, ob sie schlimm sind, ob sie weniger schlimm sind. Das heißt, man hat ein deutlich gestressteres Gefühl dann nach dem Aufwachen. Und so fällt das halt alles so ein bisschen zusammen. Ne? Also einerseits eine wirklich positive Wirkung am Anfang, die dann aber so eine kleine Kaskade losstößt, die hinten raus halt eigentlich nur Probleme macht. Ne? Ganz unabhängig jetzt von den zellulären Schäden, halt auch psychische Probleme, die dann damit eigentlich einhergehen, die super subtil sind. Ne? Aber natürlich, ich glaube, jeder, der mal wirklich mal eine Zeit lang nicht getrunken hat und dann wieder trinkt, kennt dieses Gefühl am nächsten Tag, wenn du getrunken hast und dir so denkst, so irgendwie ist alles so ein bisschen doof heute. Ne? Also irgendwie einfach nicht schön. Du hast irgendwie das Gefühl so, also ich bin nicht gut in den Tag gestartet. Irgendwie Dinge stressen mich mehr. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Situationen nicht so laufen, wie ich sie gerne hätte. Ne? Also es ist generell so ein ganz, ganz komisches, subtiles Gefühl, finde ich. Und das kann man tatsächlich auch sehr, sehr gut erklären.
Es ist im Grunde eine Art von Kater, aber nicht der, den man häufig in der Umgangssprache
nicht
meint, wo man sich einfach mies fühlt, weil man es dann vielleicht übel, man ist richtig dehydriert, man bekommt das über den ganzen Tag nicht so wirklich aufgefüllt. Und häufig ist es so, dass der Kater erst dann verschwindet, wenn man wieder mal eine gute Nacht hatte. Ne? Mhm. Also wenn man dann, der Sonntag ist hinüber, aber wenn man dann von Sonntag auf Montag wieder gut schläft, dann geht es einem am Montag einfach wieder gut. Außer man trinkt super selten Alkohol, wird noch ein bisschen älter, dann braucht man irgendwann auch mal 2 Tage, um sich wieder vollständig zu erholen. Aber das, was du vorher beschrieben hast, das ist diese klassische Hangxiety, ist auch ein Begriff, den es tatsächlich gibt, eigentlich ganz witzig. Und das hat am Ende genau mit dem zu tun, was du vorher auch beschrieben hattest. Also wir haben ja die Bremse und das Gaspedal, wir haben ja dieses GABA und dieses Glutamat. Und wenn du Alkohol trinkst, dann wird, wenn man sich das Ganze jetzt nochmal so als Waage vorstellt, dann wird diese Waage auf die eine Seite verschoben. Und es wird ja mehr Bremse aktiviert und das Gaspedal wird so ein bisschen rausgenommen. Das heißt, du fühlst dich entspannt, du fühlst dich ruhig und so ein bisschen enthemmt. Und am nächsten Tag, wenn du aufwachst, dann hast du ja keinen Alkohol mehr getrunken, es gab eine gewisse Pause und dann kippt das Ganze wiederum ins Gegenteil. Das heißt, GABA wird runterreguliert, Glutamat wird hochreguliert, du bist so ein bisschen ängstlicher, du bist nervöser und man fühlt sich dann einfach nicht so gut. Und es ist dieser klassische, ich sage jetzt mal, psychologische Kater und der tritt auch schon bei einmal Alkohol trinken auf. Also wenn du jetzt keinen Alkohol trinkst und du trinkst einmal Alkohol, dann hast du das am nächsten Tag auch schon so ein bisschen. Wenn du häufiger Alkohol trinkst, dann verschiebt das Ganze deine Balance über die Woche hinweg. Dann bist du vielleicht, wenn du eine Person bist, die grundsätzlich nicht so sehr gestresst ist, dann bringst du dich durch dieses häufige Alkoholtrinken einfach in diese Situation, wo diese Waage dann wieder in die Gegenseite umschlägt, um sich wieder auszubalancieren. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, du bist so ein bisschen gestresst, ängstlich, und das macht eigentlich diesen Teufelskreis aus, wo du dann sagst, ja, jetzt bin ich aber gestresst und ich bin eh so nervös und jetzt trinke ich erst recht Alkohol, damit ich das wieder so ein bisschen runterreguliere. Ne? Hm. Wenn man aber jetzt aufhören würde und mal 2, 3, 4 Wochen oder 30 Tage kein Alkohol trinkt, dann gleicht sich das wiederum aus. Es fühlt sich nicht gut an und man muss da dann gewissermaßen auch einfach mal durch. Das ist ähnlich wie wenn man eine krasse Social-Media-Abhängigkeit entwickelt hat und ständig nur noch am Scrollen ist und man versucht dann mal wirklich Detox zu machen und 4 Wochen sein Handy wegzulegen. Man installiert sich so eine Social-Blocking-App, die einen nicht mehr ständig auf Instagram gehen lässt. Und ich würde das jedem empfehlen, mal zu machen, weil dann sieht man mal, wie oft man das am Tag überhaupt aufmacht und wie oft man das eigentlich unnötig überhaupt aufmacht. Finde ich ganz interessant. Und bei Alkohol ist es genauso. Und dieses Gleichgewicht wird da durcheinander gebracht und man wacht dann am nächsten Tag auf mit Herzrasen. Man ist so ein bisschen nervös, man ist so ein bisschen zittrig und fühlt sich einfach echt nicht gut. Und es ist am Ende so ein kleiner Mini-Entzug. Und je länger man das macht und in einer größeren Menge man das macht, desto mehr gewöhnt sich der Körper dann daran und desto heftiger ist das dann auch. Ne? Also es gibt nicht nur diesen klassischen körperlichen, ich sage jetzt mal Entzug, sondern auch diese psychische Komponente bei Alkohol, dass man sich dann einfach nicht gut fühlt.
Ja, was ja auch noch dazu kommt, das haben wir jetzt, hätten wir fast gar nicht erwähnt, ist Dopamin. Ne? Es ist ja auch stark dopaminerg, das heißt, es wird mehr Dopamin ausgeschüttet, wenn du Alkohol trinkst, was natürlich aber auch dazu führt, dass wenn so viel unnatürlich Dopamin ausgeschüttet wird, während du Alkohol trinkst, dass danach auch ein Low gibt. Ne? Und ein Dopamin-Low ist nie gut, weil du fühlst dich demotiviert. Ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu einer Anxiety. Also es spielt da sicher auch mit rein. Und das gilt natürlich für alle Dinge, die irgendwie stark dopaminär sind. Ist ja auch bei Marihuana zum Beispiel so. Oder auch bei Kokain sind auch stark dopaminäre Substanzen, wo du am nächsten Tag immer so ein Low hast. Also das kannst du gar nicht verhindern, dass du dich am nächsten Tag eigentlich psychisch ein bisschen abgeschlagen fühlst.
Und wenn man das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen reframed, dann ist es so, dass Alkohol eigentlich diese Angst auslöst, die es kurzfristig lindert. Ne? Also du fühlst dich so ein bisschen nervös und du bist so ein bisschen hibbelig, sag ich mal, und jetzt trinkst du Alkohol, um das zu beheben. Und der Alkohol ist aber wiederum genau dafür verantwortlich, dass du dich am nächsten Morgen wieder so fühlst. Und das ist praktisch dieser Teufelskreis, in den man da reinkommt und wieso dann auch viele Leute, vor allem wenn es Alltagsprobleme gibt, wenn es Probleme im Job gibt oder wenn es Probleme zu Hause gibt oder vielleicht dann auch noch beides zusammen, dann mal schnell zum Alkohol greifen, weil sie sich denken so, ja gut, aber damit komme ich ja dann auch runter und ich brauche das jetzt, weil ich möchte mich da so ein bisschen rausnehmen. Dabei verstärkt das Ganze eigentlich nur das Problem. Du hast einen kurzen Benefit unter Anführungszeichen. Am Ende hat Alkohol die gleiche Wirkung wie Benzodiazepine, nur nicht so stark. Ne? Also Benzos sind so klassische Beruhigungsmedikamente, die werden bei Angststörungen eingesetzt, die werden bei Schlafstörungen mal eingesetzt, aber sollte halt eigentlich alles nur immer sehr kurzzeitig sein. Alkohol ist das einzige ähnliche wie Benzodiazepine, was halt über Jahre und Jahrzehnte total akzeptiert konsumiert wird. Und es ist aber, macht aber genau das gleiche Problem. Ne? So ein bisschen schlimmer. Und jetzt kann ich mich noch gut erinnern, gab es ja über viele, viele Jahre und Jahrzehnte, ich glaube, man kennt das auch von den Großeltern hin und wieder mal, ja, das tägliche Glas Wein, das ist doch eh gesund. Ne? Und da gab es ja tatsächlich auch Studien, die das gestützt haben.
The French Paradox.
Einerseits The French Paradox und es gab ja auch wirklich Studien, die das mal verglichen haben, wo man sich angeschaut hat, ja, es gibt Leute, die trinken Alkohol und Leute, die trinken keinen Alkohol. Und der große Bias oder das große Problem an der Studie ist eigentlich das gewesen, dass in der Studie, in der Gruppe von Leuten, die keinen Alkohol getrunken haben, waren sehr viele ehemalige Trinker drin. Und das heißt, die haben in der Vergangenheit schon mal Alkohol getrunken, das heißt, die waren weniger gesund, die hatten vielleicht schon viele Folgeprobleme, Herz-Kreislauf-Probleme und so weiter und so fort. Und wenn man das mal rausgerechnet hat, also wenn man diese ehemaligen Trinker wirklich rausgenommen hat, dann gab es natürlich keinen Effekt mehr. Ne? Also dann hat man sofort gewusst, okay, die Gruppe, die auch nur dieses eine Glas Alkohol trinkt, die ist nicht gesünder, die stirbt früher, die hat mehr Herz-Kreislauf-Probleme und so weiter und so fort. Und das hat so ein bisschen dieses zu diesem ganzen Reframing beigetragen, wo man dann gesagt hat, Alkohol ist schlecht ab dem ersten Tropfen. Und je mehr du trinkst, desto schlechter wird es. Also es gibt da keinen U-förmigen Zusammenhang, wie bei vielen anderen Sachen, wo du sagst, ja, ein bisschen macht nichts, dann gibt es eine optimale Menge und dann geht das Ganze aber ins Negative über, sondern es ist einfach eine Kurve, die bei Null startet und ab einem Schnaps geht es halt schon hoch. Ne?
Ja, das ist ganz spannend eigentlich, weil eine ganz ähnliche Datenlage gab es auch mal bei Übergewicht. Bei leichtem Übergewicht ist es so gewesen, dass man gesagt hat, okay, so ein bisschen übergewichtig sein scheint gesund zu sein, wenn man sich die Populationsdaten ansieht. Und hat man sich aber gefragt, ja, eigentlich irgendwie klingt das unlogisch, ne? Aber gut, ist jetzt erstmal so. Und dann hat man sich es genauer angeschaut und hat man gesehen, okay, warte mal, wir haben ja die ganzen Raucher, die sind tendenziell eher schlanker, ne? Die müssen wir jetzt eigentlich mal rausrechnen, ne? Und da haben wir natürlich alle möglichen Leute, die irgendwie vielleicht krebskrank sind oder irgendwelche Erkrankungen haben, die chronisch sind, die wahrscheinlich auch sehr ernst sind, die auch eher dazu führen, dass man schlanker wird, ne? Nicht unbedingt gleich magersüchtig, aber schlanker, ne? Und wenn man die alle rausrechnet, ist dann auf einmal Übergewicht wieder ganz klar negativ gewesen, ne? Also das ist für ähnliche Case, finde ich super spannend, ne?
Ja, und ich habe schon gesagt, das ist so klassische Dosis-Wirkungskurve. Je mehr du trinkst, es geht bei einem Gläschen los und bei Leuten, die nicht mal nur ein Glas am Tag trinken, also im Durchschnitt, also vielleicht 2-3 Mal pro Woche ein Glas Wein, geht es halt schon los. Ne? Frauen haben schon erhöhtes Brustkrebsrisiko, alle haben erhöhtes Darmkrebsrisiko, alle haben ein erhöhtes Bauchspeicheldrüsenkrebsrisiko. Das heißt, es ist nie gut, es ist nie eine Gesundheitsentscheidung, es ist immer ein Abwägen für einen selber, muss das jetzt sein oder nicht. Und ich glaube, das ist das, wo man eigentlich gerne hin möchte, dass man Alkohol nicht mehr aus Gewohnheit trinkt, sondern sich immer die Frage stellt und immer schon an den nächsten Morgen denkt, ist es mir das jetzt wert? Ja. So, dass man immer für sich selber so ein bisschen eine Kosten-Nutzen-Rechnung hat und sagt, hey, wenn ich jetzt nach der Arbeit mich mit Freunden zusammensetze, wieso muss ich in eine Bar gehen und Bier trinken? Natürlich, ich kann natürlich trotzdem in eine Bar gehen, aber wieso kann ich nicht ein alkoholfreies Bier trinken? Wieso trinke ich kein Soda-Zitrone? Wieso trinke ich keinen Mocktail? Also wieso muss es eigentlich immer dieser Alkohol sein? Geht's, also dann ist es rein der soziale Aspekt, weil ich kann mich ja trotzdem mit meinen Freunden treffen. Oder hat es einen anderen Grund, dass ich sage, ich will jetzt irgendwie runterkommen? Ne? Hm. Also einfach, dass man für sich selber so ein bisschen dieses Reframing macht, weil es gibt halt, wie gesagt, einfach keinen Schutzeffekt. Und das ist so klar, wie es in der Wissenschaft einfach nur sein könnte.
Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen anders framen. Ich würde nicht sagen, muss das jetzt sein, weil das ist natürlich sehr negativ geframed. Ich würde einfach sagen, okay, lohnt es sich heute? So, ne? Also ich meine, ich glaube, man trifft ja eine grundsätzliche Entscheidung. Will man hin und wieder mal noch Alkohol trinken? Ich glaube, wir sind beide auf der Seite so. Es macht uns schon manchmal Spaß, oder? Und deswegen machen wir es. Aber die Frage, die man sich dann stellen sollte, okay, lohnt es sich heute? Ist heute so ein Tag, wo ich sage, okay, ich nehme in Kauf, dass ich morgen logischerweise den halben Tag eigentlich nicht wirklich performen kann, mein Kopf nicht so ganz da ist, ich mich vielleicht ein bisschen komisch fühle, aber ich nehme das in Kauf, weil ich heute Abend eine geile Zeit mit meinen Freunden habe. Ne? Und das ist ja dann wirklich ein guter, fairer Deal. Und manche Dinge passieren halt nur, wenn man Alkohol getrunken hat. Ne? Also manchmal sind Abende einfach lustiger, wenn man Alkohol getrunken hat und wenn es auch alle zusammen machen. So, ne? Also da ist ja auch gar nichts verkehrt mit. Aber ja, man muss sich, glaube ich, jedes Mal, man sollte sich jedes Mal diese Frage stellen. Und man sollte eigentlich nicht Alkohol so sehen, als wäre es was anderes als Marihuana, als Kokain, was weiß ich. Es ist nämlich nichts anderes. Ne? Es ist am Ende, wenn du jetzt hingehen würdest, ich meine, Kokain, Marihuana waren lange illegal, dann hast du ja wirklich sehr, sehr, sehr entschieden, selber entschieden, okay, ich mache das jetzt. Ne? Also wenn man das als illegale Droge macht, dann entscheidet man ja wirklich aktiv, okay, ich werde das jetzt heute mal machen. Aber dann machst du das ja gut, manche machen es auch regelmäßig, aber ich sage mal, das erste Mal, du wirst auf jeden Fall eine sehr, sehr entschiedene Entscheidung treffen, sagen wir es mal so. Und bei Alkohol ist es ja so, okay, wir sind heute beim Restaurant essen, dann trinke ich halt noch ein Glas Wein dazu. Ne? Es ist irgendwie so, es kommt halt einfach so mit, es gehört irgendwie dazu. Und ich glaube, das sollte man wirklich aus seinem Kopf verbannen, dass man es eigentlich als was anderes sieht als diese beiden anderen Sachen. Es ist eigentlich, es ist genau das Gleiche, es ist auch mindestens genauso schlecht und du wirst am nächsten Tag dich schlechter fühlen. Ne? Das ist ganz, ganz klar bewiesen und da braucht man gar nicht drum herum reden. Und deswegen ist die Frage eher, okay, lohnt es sich heute? Ne? Nehme ich heute in Kauf, dass ich mich morgen schlechter fühle? Und manchmal macht es, glaube ich, total Sinn und ist auch eine schöne Sache, aber es macht dann eben wirklich häufig keinen Sinn. Und da kommt man auf jeden Fall aus dieser regelmäßigen Trinkerei, glaube ich, sehr schnell raus, wenn man sich diese Frage regelmäßig stellt.
Und man kann sich auch einfach auch so ein anderes kleines Reframing machen, wo man dann sagt, wenn es jetzt darum geht, am Wochenende beim Frühstück irgendwas Alkoholisches zu trinken oder am Abend mal auszugehen, statt zu fragen, so, was verpasse ich? Also ist es Spaß, was weiß ich? Sich einfach mal so fragen, was gewinne ich denn eigentlich? Ja. Also das ist eben, dass ich mich am Morgen besser fühle, dass ich besser schlafe, dass ich ausgeruht ja. aufwache und dass ich das Wochenende, das ja eh nur 2 Tage dauert, dann nicht einen Tag komplett verschwende, sondern den Tag dann trotzdem noch nutzen kann, um auch wieder Zeit mit Freunde, Familie und so weiter und so fort zu verbringen. Ne? Man wird sich besser fühlen, man hat nicht diese Anxiety, man hat nicht das Gefühl, vielleicht dann nochmal irgendwie Alkohol zu trinken, weil das, ich glaube, viele kennen das Reparaturbier, ne? Wo man dann sagt, genau, wenn man sich am Morgen so schlecht fühlt, der beste Weg, sich wieder besser zu fühlen, ist einfach noch so ein Konterbier oder ein Reparaturbier zu trinken, wo man einfach nochmal Alkohol trinkt. Und klar geht es einem dann wieder besser, ne? Weil der Körper levelt dann diese Bremse wieder so ein bisschen aus, aber das verschiebt das Problem ja nur nach hinten. Also genauso kann man das Reframing machen zwischen Alkohol entspannt mich, sich einfach mal denken so, okay, Alkohol verschiebt eigentlich nur den Stress auf morgen, ne? Und verstärkt ihn dadurch nochmal so ein bisschen. Und ist es mir das wert, dass ich mich heute Abend entspannt fühle und mich morgen dafür unverhältnismäßig viel schlechter, als wenn ich heute einfach keinen Alkohol trinke? Also sich manchmal diese Frage zu stellen und für sich selber zu beantworten, ist es mir das persönlich wert, ist, glaube ich, der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist sicher, wenn man dann mal ausgeht und man sich mit Freunden irgendwo hinsetzt und was trinkt und man ist dann vielleicht die einzige Person, die nichts trinkt, es ist ja häufig die Reaktion der anderen, die so ein bisschen irritiert, ne? Ach komm, trink doch was und heute eins geht noch und was ist denn mit dir los, wieso trinkst du denn heute keinen Alkohol? Ich finde es unfassbar unverschämt von den Leuten, die diese Fragen stellen, weil das geht mich ja nichts an. Also wenn ich Alkohol trinke, dann ist das meine Entscheidung, dass ich Alkohol trinke und ich muss meinen eigenen Konsum nicht dadurch rechtfertigen, dass ich andere auch dazu bringe, Alkohol zu trinken. Ne? Ja. Das kennt man manchmal von Rauchern, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Wenn 3 Leute immer rausgehen zum Rauchen, dann ist es nie so, dass man sagt, magst du auch eine Zigarette, ne? Weil ja alle eh rauchen und ab dem Zeitpunkt, wo eine aufhört, ist es dann so, ja, magst du nicht auch eine rauchen? Mhm. So als ob man immer eine andere Person brauchen würde, die den eigenen Konsum rechtfertigt, weil andere rauchen ja auch und andere trinken ja auch. Ne? Und das ist so ein bisschen, das wird eh seltener und vor allem in der jungen Generation ist es viel, viel akzeptierter und da hört man diese Kommentare nicht mehr so häufig. Aber wenn man sich selber dabei ertappt, dass man sowas mal macht, wenn man mit anderen Leuten ausgeht, dann einfach aufhören, weil es ist einfach, ich finde, es ist charakterlos und einfach unverschämt, dann andere Leute, die für sich diese Entscheidung getroffen haben, zu sagen, ich möchte heute nichts trinken, da das nicht einfach zu respektieren. Ne?
Ja.
Ich glaube, da nimmt man sich selber nicht aus.
Bei Rauchen ist es schon gar nicht mehr so eine krasse Sache, weil es ja de facto schon aus der Gesellschaft verbannt wurde, so ein bisschen. Ne? Also du darfst es nicht mehr in Innenräumen machen. Ne? Und ich meine, das ist ja auch wirklich gut so. Aber es ist ja schon so ein bisschen an die Seite geschoben worden. Ne? Deswegen finde ich, ich glaube, das haben wir gar nicht mehr so richtig erlebt, dass das so gepusht wurde von anderen, vergleichsweise. Ne? Aber wenn man drüber nachdenkt, vor gar nicht so langer Zeit haben große Tabakkonzerne noch Werbung gemacht, dass das gesund ist, ne? Bis dann irgendwann so klare Daten rausgekommen sind und dann dieser Trend gekommen ist, dass man wirklich Rauchen nicht mehr, also dass man es aufhört, ne? Und dass man auch wirklich einen guten Grund hat, es aufzuhören und vielleicht auch merkt, okay, deswegen geht es mir eigentlich so schlecht damit, ne? Ich glaube, bei Rauchen ist es nochmal viel, viel klarer, obwohl es eigentlich gar nicht klarer sein sollte als bei Alkohol. So, ne? Also es ist eigentlich genau das Gleiche. Und das ist so ein bisschen schade, aber ich glaube, wie gesagt, also ich glaube, solange man weiter darüber aufklärt und solange die Leute immer mehr Touchpoints mit irgendwie auch gesundheitlichen Themen dazu haben, umso mehr wird das von ganz alleine verschwinden. Deswegen glaube ich auch nicht das Verbot vom Anfang. Ich glaube nicht, dass wir es brauchen werden. Ich glaube trotzdem, das hätte theoretisch einen Net Benefit. Aber ich glaube nicht, dass wir es brauchen werden, weil die Leute von ganz alleine irgendwann die richtige Entscheidung treffen werden. Ne? Also am Ende ich glaube auch nicht, wenn Kokain jetzt legal wäre, dass auf einmal 90% der Deutschen Kokain nehmen würden. Ne? Es wird einfach nicht passieren. Es werden die meisten immer noch ganz klar wissen, okay, Kokain ist halt schlecht, ne? Ich werde es auf keinen Fall machen, so, ne? Oder vielleicht einmal alle paar Jahre, weil ich es irgendwie das Gefühl toll finde, ne? Aber man wird es nicht regelmäßig machen, ne? Und ich glaube, das wird von ganz alleine kommen, aber es ist immer noch bei manchen Menschen dieses Mindset kriegst du nicht aus dem Kopf, dass so ein Glas am Tag, zwei Gläser am Tag, das ist ja kein Alkoholismus, das gehört irgendwie dazu, das mache ich halt, das entspannt mich abends, da schlafe ich besser. Das denken die wirklich. Ne?
Aber kann man ganz klar sagen, ist es schon. Es ist nicht ein normaler Umgang mit Alkohol, genau. und das ist zu viel. Und auch wenn es vielleicht schmerzt, das zu hören und auch sehr deutlich zu hören, das soll nicht wertend sein. Es ist nicht etwas Persönliches, wo man dann sagt, du bist weniger wert, nur weil du Alkohol trinkst. Aber es soll einfach so ein kleiner Weckruf sein, wo man sagt, hey, das ist ein akutes Thema, beschäftige dich da mal mit. Oder soll ein kleiner Weckruf sein, oder ich möchte mich jetzt mal damit beschäftigen, dass ich das nicht mehr mache. Oder dass ich einfach seltener Alkohol trinke und weniger Alkohol trinke. Einfach weil es ist kein gesunder Umgang mit dem eigenen Körper. Und trotzdem ist jeder für sich selber verantwortlich. So, deswegen ist es nichts Wertendes. Man soll es einfach nur in dem Bewusstsein und mit dem Gewissen machen, dass man sich damit selber nichts Gutes tut. Wenn man das dann trotzdem macht, ist es ja die eigene Entscheidung. Also niemand ist ja zu Gesundheit verpflichtet. Wir haben ja keine Pflicht zu Gesundheit, ne? Sondern jeder ist da gewissermaßen für sich selber verantwortlich. Und ich glaube, wir würden uns einfach nur wünschen, dass es da ein bisschen mehr Aufklärung gibt, dass sich diese hartnäckigen Mythen so ein bisschen verabschieden vom gesunden Glas Rotwein. Und ich glaube auch, was da noch dazu beiträgt, ist die große Vielfalt an alkoholfreien Getränken, die es gibt, die auch wirklich gut schmecken, leistet auch einen Beitrag dazu. Früher hat man immer gesagt, boah, es gibt aber ja nur 2-3 alkoholfreie Biere und die schmecken alle anders und die sind ein bisschen süßer. Und das ist nicht mehr so. Es gibt genügend alkoholfreie Biere, die genauso schmecken wie ein Bier, nur sie haben halt keinen Alkohol drin. Ne?
Ja, genau so. Aber sie schmecken jetzt auch gut.
Es gibt zumindest eine Auswahl, die ist groß genug. Mhm. Es gibt welche, die sind ein bisschen süßer, welche sind ein bisschen herber. Das ist vielleicht bei Wein noch nicht ganz so, wobei ich habe es auch schon viele alkoholfreie Weine probiert, weil es in den Supermärkten noch eine immer größere Auswahl gibt. Und klar, manche schmecken wie Traubensaft, aber manche sind auch echt, echt lecker. So. Und man hat dann trotzdem dieses Ritual, dass man mal gemeinsam auf was anstößt.
Ist ja am Ende genau das Gleiche wie, muss es denn auch das vegane Fleisch sein? So, ne? Kann es nicht auch einfach was anderes sein, was einfach echt ist? So, ne? Muss es immer genau dieses Ersatzprodukt sein? Das sollte man sich dann vielleicht auch manchmal fragen. Also man kann ja auch einfach, keine Ahnung, dann trinkt man halt stattdessen eine Cola Zero. So, ne? Ist jetzt sicherlich auch nicht das gesündeste Getränk, so, ne? Aber du wirst auf jeden Fall besser wegkommen als mit Alkohol. Ne? Und es muss ja nicht immer gleich durch einen alkoholfreien Ersatz, der genau gleich schmeckt, ersetzt werden. Ne? Das ist ja auch eigentlich nur eine Gewohnheit. Ne? Eine Gewohnheit, die man einfach brechen kann. Und irgendwann, wenn man es mal ein paar Monate nicht mehr gemacht hat, dann vermisst man es auch nicht mehr. Es ist ja eigentlich nur das. Ne? Das ist ja das Verrückte. Es ist einfach nur Gewohnheit. Und deswegen will man diese Ersatzprodukte ja haben. Aber ich glaube auch diese veganen Fleischalternativen, das war jahrelang war es ein Trend und da ist unfassbar viel Geld reingeflossen. Und jetzt ist es gar nicht mehr so interessant. Man hört auch gar nicht mehr so viel darüber.
Es sind ja auch unfassbar viele Firmen pleite gegangen.
Genau, auch Beyond Meat war, glaube ich, diese ursprüngliche.
Produkte entwickelt
ich weiß
haben.
Nicht, ob die pleite gegangen sind, aber denen geht es auf jeden Fall nicht gut. Und am Ende haben dann alle gemerkt, so, das ist halt nicht echt. So, warum muss ich das machen? Ne? Und ich sage mal, alkoholfreies Bier, ich glaube, da gibt es mittlerweile echt gute. Da kenne ich auch ein paar Beispiele, die wirklich, wirklich sehr, sehr gut geworden sind. Aber es muss ja nicht immer das sein. Du kannst ja auch einfach was anderes trinken. Mhm. Und dann gibt es ja jetzt auch mittlerweile auch so Ballaststofflimos und was weiß ich. Also echt viele coole Ideen da draußen, auch Proteinlimos. Ich denke so, hey, schmeckt eigentlich ganz gut. Kann ich jetzt gut trinken und ich habe dann vielleicht sogar noch meine Protein-Target noch besser erreicht. Also warum muss das immer so sein und warum kann ich auch Gesundheit konsumieren irgendwie ein gesellschaftliches Thema sein? Ne? Warum setzt man sich nicht zusammen und trinkt zusammen Proteinshake? Und hat sich dann wirklich was Gutes getan, warum muss es immer ein Bier sein? Ne? Also es ist ja am Ende einfach nur eine Sache von Gewohnheit. Ne? Und ich glaube, das nehmen jetzt auch immer mehr so Cafés und Bars auch mit auf, dass die am Ende halt einfach so Sachen anbieten. Und ich glaube, in 10, 20 Jahren wird es dann vielleicht sogar die Ausnahme sein, dass da wirklich Alkohol getrunken wird in manchen Stellen, sondern es wird in so normalen Bars draußen vielleicht ganz anders sein. Es wird so sein, dass du halt einfach was Alkoholfreies trinkst. Und dann sind ein paar Tische, die trinken wirklich, ne? Und die meisten treffen sich aber eigentlich, um was ganz Normales zu trinken. Ne? Und es ist am Ende eine reine Gewohnheitssache. Und es wird sich von ganz alleine brechen, glaube ich, einfach mit diesem Wissen und dieser selbst auch, sich dem selbst auch eingestehen, dass es halt nicht gut ist und auch nie gut ist und fertig.
Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt dreht sich diese Dynamik auch um, vor allem diese Gruppendynamik, weshalb man jetzt noch häufig Alkohol trinkt, wenn du dann in der Gruppe von 4-5 Leuten unterwegs bist und 4 Leute trinken nichts, bist du dann noch die Person, die sagt, ich bestelle mir jetzt trotzdem mein Bier, oder wirst du dann auch so ein bisschen von dieser Gruppendynamik erfasst, die heutzutage da immer noch dazu führt, dass viele Leute dann trotzdem Alkohol trinken, obwohl sie es vielleicht gar nicht unbedingt wollen, einfach weil alle Alkohol trinken, ist es dann perspektivisch vielleicht mal so, dass alle halt kein Alkohol mehr trinken. Und diese eine Person, die vielleicht gesagt hätte, hätte ich vielleicht doch heute mal einen Wein oder ein Bier oder einen weißen Spritzer getrunken, die trinkt halt dann auch nichts mehr, weil sie sagt, ja gut, alle anderen trinken auch nicht. Was ist jetzt mein Benefit davon? Dann lasse ich es halt auch einfach gleich sein. Ne?
Ja, total. Und ja, ich würde sogar sagen, in unserem Umfeld ist, glaube ich, der Druck in die andere Richtung auch deutlich größer.
Ja, ja, voll.
Also bei uns ist eher so, okay, ja, also man muss sich schon fast rechtfertigen, dass man Bier trinkt. Obwohl wir es ja trotzdem manchmal machen und uns auch gerne machen, oder? Aber ich denke, bei uns ist das schon umgekehrt und ich glaube, es gibt viele so Grüppchen-Bubbles mittlerweile, wo das so ist. Und ich fand das auch super spannend. Ich finde auch zum Beispiel, wenn du aufs Gymnasium gehst und nicht auf die Realschule, dass da auch der Alkohol tatsächlich viel mehr eine Rolle spielt, weil du ja viel länger auch auf dieser Schule bist. Du bist ja dann auch bis zur 12. Klasse dort. Die anderen steigen dann vielleicht schon auf eine Ausbildung um und arbeiten dann wirklich schon Vollzeit oder zumindest fast Vollzeit. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich dann auch rübergeschaut habe zu den Leuten, die ich in der Grundschule noch kannte, die eine Ausbildung gemacht haben, wir haben im Gymnasium so viel mehr Alkohol getrunken. Wir haben so viel mehr Partys gehabt und so viel mehr gemacht. Und ich das ist jetzt auch eine wirklich aus meiner Bubble-Geschichte. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube generell so dieser ganze gesamte höhere Bildungsweg, auch mit dem Studium und so, der führt zu unfassbar viel Alkoholkonsum, ne? Und auch zu unfassbar viel Normalisierung von dem Thema. Und wenn ich dann zum Beispiel hier, ich habe einen kleinen Cousin, der ist jetzt 18 geworden, kürzlich oder 19, und er hat kaum Alkohol getrunken in den letzten Jahren. Und es war für mich so, Also wir haben mit 16, 15, da war mindestens zweimal im Monat irgendeine Hausparty und wir haben Alkohol getrunken. Es war ganz normal. Und das haben alle so gemacht. Ne? Und heute ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist auch jetzt schon so viel krass weniger geworden, ist im Vergleich, also in den 10 Jahren Unterschied. Ne? Aber ja, das ist nur eine persönliche
Anekdote. Ja, also es ist halt vor allem viel, ich glaube, in der jungen Generation ist es viel anlassbezogener geworden und weniger diese klassische Routine von, ich trinke jetzt auch einfach regelmäßig. Ich glaube, dass vor allem in der Baubranche schon noch sehr, sehr häufig ist. Also,
mag sein. Ja.
Dass man dann am Abend trotzdem noch seine 2-3 Bier trinkt oder auf manchen Baustellen gehen die Kästen Bier ja auch weg wie die warmen Semmeln. So, ne? Aber das wird sich auch irgendwann mal ändern. Und das ist, glaube ich, schön, dass es diese Bewegung jetzt gibt, diese Sober Generation, die das so ein bisschen gesellschaftsfähiger macht und, glaube ich, vielen auch den Druck nimmt, zu sagen, du musst jetzt unbedingt Alkohol trinken. Ne? Und wir haben das, glaube ich, in der, ich weiß nicht, in welcher Folge wir das schon gesagt haben, wenn du deinen Körper gut behandelst, dann wirst du Alkohol auch viel stärker merken. Also, dass du dann, wenn du länger keinen Alkohol mehr getrunken hast und du trinkst dann mal wieder ein Bier oder ein Getränk, dann wirst du dich am nächsten Tag unverhältnismäßig viel schlechter fühlen als die Person, mit der du getrunken hast, die vielleicht 3 Bier getrunken hat, aber viel, viel regelmäßiger trinkt. Ne? Ja. Das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass du deinen Körper gut behandelt hast und dass du auf deine Gesundheit ein bisschen Acht gegeben hast. Das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt deinen Alkohol plötzlich gar nicht mehr verträgst, ne? Sondern natürlich verträgst du es schlechter, weil der Körper musste überhaupt gar keinen Umgang mehr damit lernen. Und insofern ist das einfach nur ein gutes Zeichen und soll einen dann nicht dazu animieren zu sagen, jetzt muss ich mich halt wieder so ein bisschen dran gewöhnen, ne? Und da wird es schon passen. Und dann ist dieser Perspektivenwechsel, glaube ich, das Beste, was man machen kann.
Ja, haben wir noch ein paar Tipps, wie man besser mit Alkohol umgehen kann? Ich sage mal, wie man ihn besser verträgt.
Weil ich meine, das Wichtigste ist sicher, dass man ihn eben genau nicht zu spät am Abend trinkt,
genau,
weil glaub, er die ganze Schlafarchitektur so richtig kaputt macht. Es ist, also ich will nicht sagen schädlich, aber es ist weniger destruktiv für den Schlaf, weil man das Gläschen zu Mittag trinkt, als am Abend trinkt. Weil am Abend gibt es eine direkte Wirkung auf den Schlaf. Wenn man es zu Mittag trinkt, hat der Körper noch irgendwie einen halben Tag Zeit, damit umzugehen, ne? Dann einfach sehr, sehr viel Wasser trinken, sehr viel Flüssigkeit trinken, wenn man mal wirklich unterwegs war und am nächsten Tag aufwacht, dann kann man sich mal Elektrolyte ins Wasser mischen. Vielleicht auch nicht erst am nächsten Tag, sondern auch noch am gleichen Abend, dass man sagt, okay, bevor ich jetzt schlafen gehe, hydriere ich meinen Körper nochmal so ein bisschen. Das ist das eigentlich das Wichtigste, wenn's halt dann mal passiert und man mal etwas über den Durst getrunken hat. Ne? Auch wenn wir ja jetzt auch schon die ganze Folge über nichts anderes geredet haben, als dass Null immer am besten ist. Aber wie gesagt, es geht einfach nur darum, dass man dann zumindest mal was parat hat. Aber auch eine Elektrolyte werden am nächsten Tag nicht dafür sorgen, dass man dann einen super Sonntag hat. Ne? Wird einfach nur dafür sorgen, dass man sich etwas besser erholt und dem Körper noch ein paar mehr Tools gibt, besser damit klarzukommen. Aber deswegen wird jetzt dieses Acetaldehyd nicht schneller abgebaut. Ne? Da muss man halt auch einfach durch. Das ist eine reine Zeitfunktion. Und da wird nichts, was man einnehmen kann oder trinken kann oder essen kann, dafür sorgen, dass man etwas, dass man den Alkohol dann besser verträgt. Und was noch ein kleines weiterbreites Missverständnis ist, das heißt ja auch, wenn du ausgehst, dann einfach gut essen vorher und fettig essen, dann verträgst du den Alkohol besser. Also der Alkohol, der kommt genauso im Blut an. Ne? Also ob du jetzt nüchtern Alkohol trinkst oder ob du... Er wird langsamer freigesetzt. Du hast halt nicht so schnell dieses Rauschgefühl, aber alle 5 Bier, die du getrunken hast, müssen vom Körper trotzdem gleich bearbeitet werden. Es wird dann nicht ein gewisser Teil davon ausgeschieden. Alles, was reinkommt, landet auch im Blut. Dafür ist Alkohol, wie du am Anfang schon gesagt hast, viel zu permeabel. Das heißt, es kommt eh überall rein, weil Fett und Wasser löse ich. Es hat kein Problem mit der Darmbarriere. Es kommt sehr, sehr schnell ins Blut. Es kommt vom Blut dann sehr, sehr schnell in die Zellen. Und der Alkohol landet trotzdem im Körper. Er wird nur anders freigesetzt. Und das Rauschgefühl kommt halt dann später. Aber es kommt. Ja, weil getrunken hat man es ja.
Ja, nee, Trick, also ich meine, wilde Tricks gibt es ja eigentlich nicht. Also ich habe für mich einfach nur so entschieden, ich versuche eigentlich nie mehr nach 10 Uhr abends noch was zu trinken. Das ist eh schon viel zu spät, aber das macht schon, glaube ich, einen riesen Unterschied und führt in der Regel auch dazu, dass man spätestens um 12 auch nach Hause geht, was ehrlicherweise auch eine gute Sache ist, weil es passiert eigentlich nie was gut, also noch was wirklich Sinnvolles nach 12, muss man ehrlich sagen. Meistens hat man da schon Pareto-Prinzip, den besten Teil des Abends mitgenommen. Und ja, Elektrolyte sind da wahrscheinlich noch der beste Hack. Ne? Was ich ganz spannend fand, was so ein bisschen zumindest mechanistisch Sinn macht, ist, dass dieser ganze Umbau von Acetaldehyd zu Acetat, also zu dem guten Acetat, vom schlechten Acetylaldehyd, ist tatsächlich NAD-abhängig. Also man könnte tatsächlich drüber nachdenken, ob man nicht auch an dem Tag und am Tag danach NAD-Booster einnimmt, ne, um das so ein bisschen zu unterstützen. Das ist eine Hypothese bis jetzt, ne? Es ist noch nicht irgendwie in der Studie gemacht worden, aber es ist auf jeden Fall so, dass dieses Enzym NAD-abhängig ist. Ne? Und wenn man natürlich vielleicht ein bisschen NAD-defizient ist, kann das natürlich schon einen Unterschied machen. Aber sonst ist Elektrolyte auf jeden Fall der beste Call. Am besten vorher, nachher und am nächsten Morgen noch und dann kommt man schon irgendwie durch.
Würde ja wiederum bedeuten, dass Leute, die einen hohen NAD-Spiegel haben, auch eine etwas bessere Verstoffwechslung haben müssen. Ne?
Vielleicht aber ein bisschen schneller. Ne? Aber andererseits natürlich, wenn das Enzym dann nicht häufiger ist. Ich glaube, am Ende das Wichtigste ist natürlich, wie häufig wird das Enzym wirklich exprimiert, oder? Das ist am Ende ja genetisch. Ne? Aber dann ist natürlich die Frage, kann es auch wirklich rund arbeiten? Ne? Und ich glaube, ab dem Moment, wo du halbwegs einen okay NAD-Spiegel hast, passt alles. Ich glaube eher ab dem Moment, wo er halt wirklich niedrig ist. Also das ist eher, glaube ich, dann, also eher der Mangel oder die Unterversorgung ist das Problem als ein hoher Spiegel.
Und sonst ist auch die Frage, ist der Effekt dann so groß, als ich meine, wenn es dann am Ende 10% schneller abbaut, es hört sich erstmal viel an, wie viel man dann am Ende davon merkt, ist immer die Frage, ne? Ob man dann das auch wirklich so wahrnimmt, dass man sich jetzt
gespannt.
Um 17 Uhr dann schon besser fühlt, statt 18 Uhr. Jetzt. Ja. Aber ich meine, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Studie dazu.
Ja.
Man weiß es nicht. Gut, damit haben wir, glaube ich, das Alkoholthema in aller Ausführlichkeit mal durchgesprochen und durchdiskutiert. Wenn es von eurer Seite zu Hause noch Fragen gibt, dann stellt uns die gerne auf Spotify einen Kommentar da lassen oder auf YouTube, sonst eine Mail schreiben unter podcast@beyondlifespan.de. Alkohol ist ein sehr polarisierendes Thema. Wir hatten auch schon das ein oder andere Snippet mal auf Social Media gepostet und das hat für sehr, sehr viel Diskussionsbedarf gesorgt. Insofern sind wir schon gespannt, wie das jetzt bei dieser thematischen Folge passiert. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke Max, bis zum nächsten Mal und ciao.
Danke und ciao.